Heute bei «Apropos» die russischen Spionen in der Schweiz. Nie in Europa hat es mehr russische Spionen als wir in der Schweiz. Bis jetzt sind unsere Behörden sehr pfleglich mit den Spionen umgegangen. Das könnte jetzt ändern. Aber ist es denn vielleicht schon spät? Das sagt Thomas Knellwolf. Er ist Reporter im Inlandteam und heute Gast in einer neuen Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Medien. Hallo Thomas.
Hallo Philipp.
Thomas, du bist unser Spionage-Experte und kommst immer dann zu uns, wenn es darum geht, ausländische Aktivitäten auf Schweizer Territorium zu erklären. Wie damals zum Beispiel, wo es darum gegangen ist, dass Chinesen ein Hotel beim Militärflugplatz von Meiningen gekauft haben. Das Rössli, ich kann mich gut erinnern.
Die Zimmer haben wenig Charme, aber eine einzigartige Aussicht. Das Hotel Rössli in Meiringen steht direkt neben dem Militärflughafen. Wer hier logiert, hat freien Blick auf die Kampfjets. War das der Grund, dass eine chinesische Familie das Rössli gekauft hat? Sie soll den Stützpunkt über mehrere Jahre ausspioniert haben.
Was mich nie erklärt hat, Thomas, bei all diesen Folgen, wenn Sie ausländische Vertreter in der Schweiz spionen und wenn Sie sich auf Diplomaten, die hier bis die Augen und Toren offen haben?
Ja, das ist ja nicht ganz einfach zum Klären, weil kommt ja niemand in die Schweiz und sagt, grüezi oder Dobrinen, ich bin ein Spion. Bei Diplomatinnen und Diplomaten gehört es zum Job, Infos zu verschaffen. Also auch die Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten im Ausland, die müssen ja dem Bundesrat Informationen übermitteln. Und dort gibt es eine Grenze von legal zu illegal, die fliessend ist. Es gibt sicher ganz klar illegale Handlungen, wie Anwerbungen von Quellen in der, sagen wir jetzt, Bundesverwaltung oder in der Schweizer Armee oder Beschaffung von wirtschaftlichen Informationen aus Unternehmen, Ausforschung von Überwachung von Oppositionellen aus diesen Ländern, ja, Einschüchterung, Mord, Entführungsversuche haben wir alles schon gesehen.
Das heisst, Grenzschicht dort, wo die Informationen oder die Handlungen illegal werden. Ab dann ist man ein Spion.
Das kann man so sagen, wenn man das für einen fremden Staat beschafft, ist man im illegalen Bereich. Wenn man es privat macht, du und ich, gut, als Journalist ist man da noch in einer besonderen Situation, aber wenn man es privat macht, ist es, glaube ich, unproblematisch, außer man kommt mit einem anderen Gesetz in Konflikt.
Die Schweiz ist ein Hotspot von der internationalen Diplomatie. In Genf hat es ganz viele internationale Organisationen, in Zürich auch. Wissen wir ganz grundsätzlich, wer bei uns alles spioniert?
Ja, sehr wahrscheinlich wäre es einfacher zum Aufzählen, wer das nicht macht. Das sind wahrscheinlich die ganz kleinen Länder. Ich weiß jetzt nicht, ob Liechtenstein oder so da grosse Interessen hat. Aber auch dort ist nichts auszuschliessen. Aber es sind natürlich die grossen, Russland, China, stehen vor allem im Fokus von der Schweizer Spionageabwehr auch. Dann dürfen wir aber auch die USA natürlich nicht unterschätzen. Ich würde mal sagen, dann kommt schon bald die Türkei, kommen auch arabische Länder. Ja, eigentlich ein bisschen alle, die in diesem Bereich auf sich etwas halten.
In der Sendung von heute dürfen wir uns vor allem um russische Spion kümmern. Du hast am Sonntag in einem Text zusammen mit dem Sylvain Besson und dem Bernhard Odenknall geschrieben, dass kein Land mehr Spion zu uns schickt wie Russland. Wie kommst du zu dieser Information? Wieso weißt du das?
Ja, das ist nicht etwas, was wir jetzt selber ausgezählt haben, irgendwie mit Strichlisten, sondern die Arbeit hat der Schweizerische Nachrichtendienst gemacht, zusammen mit seinen internationalen Partnern. Es ist dort auch ein bisschen Arithmetik, weil ja, man sieht, dass, wie viele Leute das Russland in der Schweiz akkreditiert hat. Es sind irgendwie in Italien, wo ja viel grösser ist als die Schweiz, sind es ein paar Dutzend. Und in der Schweiz sind es weit über 200.
Und akkreditiert heisst, sie arbeiten bei der Botschaft oder so. Was heisst das genau?
Ja, Botschaft oder bei den internationalen Organisationen, hauptsächlich in Genf. Also die sind teilweise direkt dort angemeldet. Und ja, jetzt schätzt der Nachrichtendienst, also der NDB, der schätzt, dass etwa ein Drittel von diesen Leuten, das wären dann ja, 70 bis 80, wären Undercover-Spionen, also Diplomaten, die Nachrichtendienste geschult sind und arbeiten. Natürlich nicht alle sozusagen zu 100%, aber ja, vielleicht also wie in einem Teilpensum.
Teilzeit-Spion?
Ja, die müssen ja dann auch, um ihr Cover aufrechterhalten, oder vielleicht ist es wirklich Teilzeit, aber um ihr Cover aufrechterhalten, müssen sie auch irgendwie etwas Normales tun, was dann nicht auffällig ist.
Weiss denn der NDB, was die Leute bei uns machen, genau?
Also sozusagen der offizielle deklarierte Teil, der ist klar, den könnt du und ich anschauen. Es gibt ja auch zum Beispiel für die Verteidigungsattaché. Das sind eigentlich sozusagen die offiziellen Spione. Die stehen dazu, da haben wir ja auch in der Welt. Und die kannst du per E-Mail erreichen, per Telefon. Da steht in der Aufstellung vom EDA, vom Aussendepartement der Schweiz, steht auch, wer der Name von der jeweiligen Person und von der Ehefrau oder vom Ehemann und seit wann das da sind und was für eine Funktion haben. Und dort steht dann halt Sozialattaché oder Conseiller für Wirtschaft oder so irgendetwas Unverfängliches. Und irgendetwas machen dann einige von denen daneben dran. Und dort, denke ich, ist der Erkenntnisstand, was die genau machen, unterschiedlich. Und auch ja, sozusagen der Gefährlichkeitsgrad von dieser Arbeit ist unterschiedlich. Also wenn über die Aperos geht und ein bisschen rumhört, was jetzt gerade in der Schweizer Wirtschaft läuft, dann ist das sehr wahrscheinlich ja, so fast Courant normal. Und wenn es natürlich jemand irgendwie Quellen anwerbt oder irgendwie Operationen durchführt, zum Teil auch im Ausland, ist es natürlich viel heikler und da gibt es eine rote Linie.
Der Punkt ist auch, dass wir meistens erst dann von diesen Aktionen erfahren, wenn sie schon vorbei sind. Es sind in der Vergangenheit ein paar auch recht spektakuläre russische Spionageaktionen auf Schweizer Boden gegeben. Kannst du uns so Top 3 oder Top 4 erzählen?
Ja, ich fange vielleicht mit meinem Lieblingsfall an. Das sind die Spengler in Davos. Das war kurz im Sommer vor dem WEF, wo der Donald Trump ist. Das war 2020, kurz vor der Pandemie. Und im Sommer vorher sind in Davos zwei Handwerker kontrolliert worden, zwei Männer, Russen, von der Polizei, von der lokalen Polizei. Und die haben gesagt, sie seien Spengler, Klempner. Sie seien jetzt aber gerade 3 Wochen in Davos. Und das ist ja relativ eine teure Sache, wenn du einen russischen Handwerkerlohn hast. Aber sie haben das gesagt. Und da ist der Bündner Kantonspolizei ein bisschen stutzig vorgekommen. Oder ein bisschen gespässig vorgekommen. Und sie haben dann eine genauere Kontrolle vorgenommen. Und auf einmal haben die Spengler dann Diplomatenpass gezückt. Es hat sich dann in dem Fall nie genau klären lassen, was die haben wollen. Der Verdacht liegt nach, dass sie irgendwelche Vorbereitungen getroffen haben, um den SWEF irgendwie auszuspionieren, vielleicht Installationen gemacht, so irgendetwas. Aber das hat sich nie bewiesen. Man hätte die müssen laufen lassen.
Oder ein WC geflickt nehmen.
Auch möglich. Was man ja auch weiss, ist, dass zum Beispiel Wladimir Putin seine Ex-Frau eine Ferienwohnung hatte in Davos zu dieser Zeit. Also. Der nächste Fall ist noch undurchsichtiger. Da hat es auch wieder einen Handwerkertyp gegeben, der in Genf am Zoll aufgefallen ist, weil er schlecht gefälschte Nummernschilder bei seinem Mietauto hatte. Und bei ihm sind 6 Handys beschlagnahmt worden, eine Drohne, Aufnahmen von Häusern in Genf, unter anderem von einem Anwalt, von einem Genfer Anwalt, wo eine russische Ex-Ministerin vertreten hat. Und der Typ ist offensichtlich irgendwie, geht da Leute auskundschaften in Genf. Und man hat dann auch irgendwie Textnachrichten gefunden bei ihm, von ihm zu seinem Auftraggeber. Und der Auftraggeber hat ihm dann gesagt, ja, du bist im Fall für den russischen Auslandgeheimdienst SWR unterwegs. Aber das deutet für mich jetzt eher wieder darauf her, dass er eben gar nicht für den Dienst unterwegs war, dass vielleicht ihm sein Auftraggeber hat, weil er den Eindruck erwecken wollte. Aber welcher Spion oder welcher Führungsoffizier schreibt schon irgendwie seinem Mann auf der Mission, ja, im Fall, es liefert noch ein Beweisstück für die Behörden, wenn sie ihn dann verwünschen. Aber der Mann ist dann verhaftet worden, irgendwie jetzt so ein paar Monate Gefängnis verurteilt worden und dann hat man auch laufen lassen. Und dann ist er kurz darauf ab in Moskau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
Das sind zwei Beispiele, die jetzt nicht grosse Wellen in der internationalen Diplomatie geworfen haben. Es gibt aber auch noch einen anderen.
Eine mysteriöse Geschichte nimmt in Salisbury im Süden Englands ihren Anfang. Ein Giftgasangriff auf einen russischen Ex-Spion und seine Tochter. Verdächtigt werden später zwei russische Spione. Russland bestreitet die Vorwürfe bis heute.
Ja, da geht es um den russischen Militärgeheimdienst, GRU. Der war in der Schweiz sehr aktiv. Zuerst sind Hacker daher gekommen und haben zum Beispiel FIFA und andere Sportorganisationen angegriffen. Zum Teil Funktionäre von diesen Organisationen in Hotels in Lausanne. Und nachher sind auch die Leute, die das Skripal-Attentat, also das war ein Giftanschlag in Salisbury in Südengland, sind Leute von dieser Einheit, die den Anschlag durchgeführt haben, die sind in der Schweiz gewesen, kurz vor dem Attentat. Es scheint so, dass das Attentat in der Schweiz irgendeiner Art vorbereitet worden ist. Details weiss man da nicht, aber es ist auffällig, dass mehrere von den Angehörigen von dieser Einheit, das ist so eine Art Todesschwadron oder eine Eliteeinheit von der GRU, die sind in den Monaten vorher immer in der Schweiz gewesen. Also nicht immer die gleichen Leute, aber immer mindestens zwei. Und kurz vor der Tat sind sie dann ausgereist.
Die Mitglieder von diesem Militärgeheimdienst, das sind aber keine Diplomaten gewesen, die sind ja nicht aufgeführt worden bei all den akkreditierten Leuten.
Nein, alle bis auf einen. Der Igor Gordienko, der ist in der Schweiz akkreditiert worden, bei der Welthandelsorganisation. Und der ist da als Diplomat stationiert gewesen mit seiner Familie, Frau und Kind, hat sich dann auch irgendwie angemeldet für Genfer Volksläufe und so. Der hat da normales Leben gelebt. Und nebenbei ist er bei diesen, sagen wir, Giftmischer, ja, ist er auch dabei gewesen. Das ist aber eher noch die Ausnahme.
Wo der Fall Skripal 2018 rausgekommen ist, haben ganz viele westliche Länder russische Diplomaten heimgeschickt. Über 150 russische Diplomaten sind aus westlichen Ländern ausgewiesen worden. Wie hat die Schweiz damals reagiert?
Ja, sicher nicht im selben Mass, oder? Auswiesungen von Diplomaten hat es aus der Schweiz schon ewig nicht mehr gegeben. Also der letzte bekannte Fall, mir bekannte Fall, ist aus den Ende 90er Jahren. Die Schweiz hat schon auch reagiert. Der Ignacio Cassis, also der Außenminister, hat seinen Amtskollegen Lavrov, Sergei Lavrov, in New York gesprochen und hat seinen Missmut ausgedrückt. Dann hat man dreimal den Botschafter eingestellt in Bern. Aber handfeste Konsequenzen hat es nicht gehabt.
Die Zurückhaltung, ist das ein Schweizer Muster?
Ja, ich denke schon. Es ist auch ein Muster gewesen, wo Staaten wie Österreich zum Beispiel auch verfolgt haben bis zum Ukraine-Krieg. Österreich ist jetzt aber davor abgerückt und die Schweiz nicht.
Du hast den Ausbruch vom Ukraine-Krieg erwähnt. Was hat sich seither in der internationalen Diplomatie geändert, was Russland angeht?
Ja, es gibt natürlich die Sanktionen und im nachrichtendienstlichen Bereich schaut man sehr, sehr viel genauer her. Ja, in allen Ländern hat es eben die Ausweisungen gegeben. Die Schweizer Behörde betonen, dass man auch genau her schaut, dass man nicht irgendwie Leute, die in anderen Ländern ausgewiesen werden, dass man die dann in die Schweiz lässt, weil da wäre ja reizvoll für Russland, wenn es könnte, die Leute, die irgendwie in Österreich weggeschickt werden, einfach in die Schweiz schicken. Da sagt man beim Schweizerischen Aussendepartement und Verteidigungsdepartement, das hat man im Griff. Und wir handeln im Fall schon, wenn man jemanden sozusagen im Flagranti erwischt beim Spionieren. Aber man tut das nicht öffentlich machen, sondern regelt da hinter der Kulisse diskret, damit man Vermittlerrolle zum Beispiel weltweit weiterhin kann warnen.
Bis jetzt einmal. Die Sendung ist ausgeschaltet am Montag und zum Start von der Sommersession. Der Ständerat hat als einen der ersten Punkte den Vorstoß vom SP-Nationalen Fabio Molina behandelt. Und der Vorstoß fordert die systematische Ausweisung von russischen und anderen ausländischen Spionen aus der Schweiz. Offenbar, das habt ihr in diesem Text aufgeschrieben, hat der Ignacio Cassis überhaupt keine Freude gehabt an diesem Vorstoss.
Ja, es hat eine ziemlich denkwürdige Sitzung von der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat. Die hat in Luzern stattgefunden, die gehen immer so ein bisschen extern. Und dort hat er eigentlich Praxis, die zurückhaltende Praxis verteidigt und hat ungefähr die Argumente gebracht, die ich jetzt vorher auch aufgezählt habe. Und dann ist er eigentlich ziemlich brüskiert worden, weil es ist auch ein Vertreter vom Schweizerischen Nachrichtendienst dort gewesen. Und der hat dann von sich aus Wort ergriffen, also nicht sozusagen stufengerecht, und hat dem Bundesrat widersprochen. Und hat gesagt, ja, das sei aber schon eine sehr gefährliche Situation und die Russen benehmen sich, ja, wie man nicht sollte. Und man müsste die Motion Molina unbedingt annehmen.
Der Rest der Bundesrat ist jetzt auch zu diesem Schluss gekommen.
Ja, anscheinend hat sich dann der Außenminister Cassis im Gesamtgremium nicht können durchsetzen oder hat sich überzeugen lassen von dem NDBler. Und der Bundesrat unterstützt jetzt eigentlich die Motion.
Was würde denn passieren, wenn die angenommen würde?
Ja, das ist die grosse Frage. Also, was bis jetzt ist, ist so, dass das Aussendepartement hat das letzte Wort bei diesen Akkreditierungen und auch beim Entzug von Akkreditierungen. Und das Verteidigungsdepartement und das Justizdepartement, die haben ein bisschen weniger zu sagen. Aber faktisch läuft es so, dass die zusammensitzen und sozusagen die Fälle ausjassen, oder? Dass die sagen, ja, abwägen, ja, da sind die außenpolitischen Risiken und da sind die sicherheitspolitischen Risiken und am Schluss gemeinsam entscheidet. Es könnte darauf hinauslaufen, dass halt Justiz und Verteidigung mehr Gewicht bekommt.
Und glaubst du, wären denn wirklich auch Leute weg gewesen, falls jetzt der Vorstoß durchkommt?
Ja, in dem Fall, wenn der Bundesrat den Willen vom Parlament durchsetzt und dazu wäre er ja verpflichtet, dann würde es sicher auch auf das auslaufen, ja.
Und wie schnell wird das gehen?
Ja, das kann teilweise sehr schnell gehen, wenn wirklich etwas vorfällt. Meistens braucht es auch eine Öffentlichkeit, weil man ist halt versucht, so Sachen auch diskret zu regeln. Weil was auch immer sicher kommt, wie Samen in der Kirche, ist, dass Russland oder wer auch immer, der andere Staat, Konsequenzen ergreift und ja, auch dann ein Schweizer Diplomat aus Moskau ausweist oder die gleiche Anzahl aus Moskau ausweist. Mhm. Und wir haben vielleicht ja, ein Dutzend Diplomaten dort und Russland hat eben die über 200.
War denn die Annahme auch ein grundsätzlicher Wechsel in der Politik, in der Schweizer Außenpolitik gegenüber Russland?
Er könnte so wahrgenommen werden. Faktisch ist es aber so, dass man in den 90er Jahren zum Beispiel und auch während dem Kalten Krieg schon die Politik oder die Praxis, wie sie jetzt von Molina und anderen Politikern, quer durch alle Parteien gefordert wird, die Praxis hat man in den 90er Jahren gehabt. Und es wird sicher einen kleinen Aufschrei geben, auch von Russland, wie es alles kommentiert, was die Schweiz im Moment macht, auch die Bürgerstock-Konferenz. Und ich glaube, ja, man würde nochmal ein bisschen in die Schusslinie von Russland geraten, aber allzu starke Konsequenzen wird er nicht haben.
Bürgerstock ist ein gutes Stichwort, Thomas. In knapp einem Monat findet die Konferenz eben auf dem Bürgerstock in der Innenschweiz statt. Das ist die Schweizer Friedenskonferenz zum Ukraine-Krieg. Russland kommt nicht. Wenn russische Spionen in der Schweiz irgendetwas würde gerne unternehmen gegen etwas, dann wäre das jetzt der Anlass, oder nicht?
Ja, einerseits schon. Andererseits, wenn ich jetzt russischer Geheimdienstchef wäre, würde ich glaube nicht versuchen, um jeden Preis auf den Berg gut zu kommen, weil der ist gut bewacht, alle erwarten mich dort und ich würde glaube die Ressourcen irgendwie anders einsetzen, vielleicht für Cyberangriff, Desinformation und so weiter und so fort, aber gerade Undercover-Diplomaten vorbeischicken, das ist sehr wahrscheinlich nicht empfehlenswert.
Und wenn man jetzt sieht, wie die russischen Spionen bis jetzt sich in der Schweiz benommen haben, kann man glaube schon davon ausgehen, dass sie zumindest etwas versuchen werden, oder nicht? Ob jetzt auf dem Berg selber oder irgendwo rundherum.
Ja, es ist nie ausgeschlossen. Man hat bei bisherigen Konferenzen, auch die Lugano-Konferenz vor 2 Jahren, da hat es immer Aktivitäten gegeben, vor allem im Cyberbereich. Und Desinformation läuft ja schon, da werden die Informationen kommen von russischer Seite, dass irgendwie der und der jetzt gesagt hat, ich komme nicht, weil er an die Konferenz, weil er die Schweiz so schlecht fand oder weil er die Ukraine so schlecht fand. So Desinformationskampagne läuft schon.
Danke, Thomas.
Gerne.
Das war es. Unsere Apropos-Folge der russischen Spion in der Schweiz und der Haltung vom Bundesrat zu den russischen Diplomaten und Spionen. Ich habe geschwätzt mit dem Thomas Knellwolf. Diese Folge von Apropos hat Tobi Holzer produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.